Ja, das war schon eine Predigt, was wir eben gehört haben. Die passt genau zu dem, was Andreas eben angekündigt hat, zu der neuen Predigtreihe. Wir gehen monatelang durch den Galaterbrief und man kann sagen, über heute, der heutigen Predigt, wie auch mit dem Galaterbrief, steht diese Überschrift: Befreit zum Leben oder auch befreites Leben. Hier geht es tatsächlich um alles und um das Nichtige. Es geht um Freiheit oder Knechtschaft. Es geht um Gnade oder Gesetzlichkeit. Es geht um ein Leben in der Wahrheit. Das ist alles. Oder um ein Leben in der Heuchelei. Es macht Sinn, dass wir heute erstmal einen Überblick gewinnen über diesen Galaterbrief und dann folgten Sonntag auf Sonntag die wichtigen Einzelheiten. So viel steht fest: Paulus hat diesen Brief unter Hochspannung geschrieben. Das ist daran zu erkennen, dass er im Gegensatz zu seinen anderen Briefen nicht mit dem Ausdruck der Dankbarkeit beginnt. Er schreibt auch nicht an die berufenen Heiligen, wie etwa im Römerbrief. Auch nicht an die Geheiligten in Christus, wie er etwa an die Chaotiker in Korinth schreibt. So schreibt er nicht an die Gläubigen in der römischen Provinz Galatien, die übrigens Teile der heutigen Türkei umfasste, diese Provinz. Statt Dankbarkeit und Hinweis auf das, was sie bereits alles in Christus leben, kommt er schon nach den ersten Zeilen zu dem Vorwurf: Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi. Abwendung von der Wahrheit der Gnade Christi schließt automatisch eine Hinwendung zur Unwahrheit ein, zur Ungnade. Wohin haben sich die Galater genau gewandt? Paulus hält ihnen wörtlich vor: Ihr habt euch zu einem anderen Evangelium gekehrt. Und er fügt hinzu: Obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Nun sehen wir schon, wie aktuell die Worte des Apostels für uns heutige sind, denn sein Sondertitel, nur ein kurzer Satz dazu, treffender als mit dem Begriff verwirrend, lassen sich ja die verschiedenen aufgebrachten Botschaften, die heute seit Monaten aus Christenkreisen durch das Internet geistern und nicht nur durchs Internet, treffender lassen sich diese Botschaften nicht bezeichnen als mit verwirrend. Also statt sich gerade in Corona-Zeiten ganz auf Christus zu konzentrieren, was Paulus den Galatern empfahl und auch uns heute, mutieren so manche Christenmenschen zu solchen politischen Oberlehrern, sage ich mal. Ja. Und dann auch noch Arm in Arm mit Verschwörungsgläubigen. Das ist ein echtes Problem, eine Belastung für die Gemeinde Christi, in anderer Form wie damals, aber doch in sehr gefährlicher Weise auch. Ganz am Rande nur. Aber es ist ein unheimliches Schauspiel, das das Evangelium verdunkelt. Das ist der gemeinsame Kern. Und wir sollen diesen Satz von Paulus neu hören, jetzt in dieser aktuellen Lage, den er den Galatern sagt: Wer hat euch verzaubert? In der Übersetzung der Neuen Genfer Bibel heißt es: In wessen Bann seid ihr geraten? Ende des Einschubs. Damals in Galatien geschah eine gefährliche Verdunkelung, Verfinsterung, nämlich eine Verschiebung weg von der Gnade hin zum Gesetz. Die Gläubigen damals, die noch recht jung im Glauben waren, die haben die einzig wahre Glaubensgerechtigkeit eingetauscht gegen das Blendwerk der Werkgerechtigkeit. Sie vermischten das Evangelium mit dem Gesetz und sie brachten die Bedeutung von Glaube und Werke durcheinander. Und sie bemerkten nicht, dass sie gerade dadurch dem Durcheinanderbringer, dem Diabolos, auf den Leim gingen. Denn dem Lügner und Verderber ist nichts schrecklicher als die reine Verkündigung des Evangeliums. Er möchte nicht, dass diese einzigartige Nachricht tatsächlich schlicht und direkt verkündigt wird, dass jedem, der an Jesus Christus glaubt, die bedingungslose Liebe Gottes zuteil wird. Also, bedingungslose Liebe heißt vollkommene Versöhnung mit Gott, Vergebung der Sünden, Befreiung aus der Tyrannei des Satans und des Todes. Welch ein Leben tut sich auf, wenn wir dem Evangelium glauben. Ein Leben in ewiger Herzensgemeinschaft mit unserem Schöpfer und Erlöser. Und dieses Leben steht jedem Menschen offen, der sein Vertrauen alleine auf Gott setzt und damit auf sein rettendes Handeln durch Jesus Christus, auf seinen Sühnetod am Kreuz, auf seine Auferstehung. Wenn wir das betrachten, kriegen wir eine Ahnung, was der allmächtige Gott auf sich genommen hat, um uns zu sich zu sehen. Es ist ungeheuerlich und es ist mit unserem Verstand nicht zu fassen. Es ist alleine anbetungswürdig. Anbetung Gottes, Hingabe unseres Lebens in seinen Willen, in den Willen des Vaters und des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes, das darf unsere ganze Existenz erfüllen. Das ist alles, was zum normalen Christenleben gehört. Heute und in Ewigkeit. Anbetung Gottes, Übereignung unseres Herzens und Willens in seinen Willen. Dazu sind wir bestimmt, dazu sind wir erschaffen worden und dazu sind wir erlöst worden. Zum Lobe Gottes. Die Bibel sagt uns das mehrmals, dass unser Vater im Himmel uns dazu vorherbestimmt hat, seine Kinder zu sein in Jesus Christus zum Lob seiner herrlichen Gnade. Von Seiten Gottes ist damit alles geklärt. Alles vollbracht. Wir dürfen ihm im kindlichen Vertrauen unser Leben überlassen. Dem Schöpfer unser Leben überlassen und erwartungsvoll sein, wie er uns in seiner Treue und Güte beschenkt und beschützt und versorgt und führt. Aber nun kommt leider ein großes Aber. Und dieses Aber kommt nicht von Gott, es kommt von uns, den zutiefst Gestörten, die nicht ermessen können, was bedingungslose Liebe bedeutet, die also kein Vertrauen, kein volles Vertrauen zu dem einzig Vertrauenswürdigen haben. Das ist unsere Störung. Wer von diesem oft versteckten Misstrauen oder von dem unbewussten Misstrauen gegen Gott gezeichnet ist, der neigt dazu, sich und sein Leben mit Gott über Leistung zu definieren. Und er beweist sich, er meint sich beweisen zu müssen im Abarbeiten am Gesetz, statt seine Identität im vorbehaltlosen Ja Gottes zu finden. Das vorbehaltlose Ja hat er durch Jesus Christus zu dir und zu mir gesprochen, ein für alle Mal. Wenn wir aber das nicht ganz annehmen, es steigt über den Herz, es geht über den Verstand hinaus und dennoch können wir es mit dem Herzen fassen. Aber wir sind, wenn wir in dieser Gesetzlichkeitsfalle stecken, wie die Galater da drin steckten, dann sind wir nicht erwartungsvoll auf Gott ausgerichtet, sondern vorwiegend mit uns und mit unserem Tun beschäftigt. Und diese stressige und frustrierende Selbstverbesserung nennt die Bibel ein Leben unter dem Gesetz. Ja, man glaubt an Jesus und redet auch von der Gnade hin und wieder und doch verspürt man den Drang und manchmal sogar den Zwang, sich durch besonderen Gesetzeseifer ein gottgefälliges Leben sichern zu müssen, verdienen zu müssen. Natürlich vergeblich. Denn der Mensch, der es nicht ausschließlich im Glauben aus der Fülle Gottes schöpft, sondern aus sich selbst, der bringt nichts als Sünde hervor. Das war die Krankheit der Galater. Und diese geistliche Seuche mit ihrer selbsterwählten Frömmigkeit und dem Mobilisieren menschlicher Möglichkeiten hat sich durch die Jahrhunderte, durch zwei Jahrtausende hindurch jetzt zäh behauptet. Deshalb schreit Paulus geradezu auf, auch heute, seid ihr so unverständig. Im Geist habt ihr es begonnen, im Geiste Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? In eigenmächtiger Anmaßung, so steht es also in Galater 3. Wir müssen uns diese akute Gefahr tatsächlich immer wieder vor Augen halten, damit wir den aufrüttelnden Galaterbrief und auch uns besser verstehen. Sonst bleiben wir dort hängen, wo Gott uns nicht haben will, nämlich in pseudo-frommen Abarten von Selbsterlösung und Selbstverwirklichung. Diese stecken uns alle in den Knochen, genauer in den Genen. Das Dilemma begann ja wie alles Üble damals mit dem Sündenfall im Paradies. Damals verlor der Mensch seinen Halt. Also seine bis dahin selige Geborgenheit in Gott und seine Vertrauensbeziehung zu Gott, die verlor er. Die Bibel sagt, alle haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Das steht im Römer 3. Diesen existenziellen Verlust kann kein Mensch zurückgewinnen. Der Schaden ist nicht reparierbar. Nur unser Schöpfer kann das Unheil wenden. Nur er. Aber auch er repariert uns nicht. Er öffnet uns vielmehr den Zugang zu einem gänzlich neuen Leben. Und dieses wahre Leben haben wir nur in seinem Sohn, in Christus Jesus. Und genau diese biblische Aussage geht der menschlichen Natur, auch der religiös getrimmten Natur, total gegen den Strich. Der Mensch möchte nicht akzeptieren, dass er hoffnungslos erledigt ist. Dass er, ob nun vor der Bekehrung oder nach der Bekehrung, zu genau 100% auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Dabei sagt uns Gott doch am laufenden Band, dass er uns alles schenken will, dass wir nichts hinzugewinnen, verdienen, abmühen müssen. Er sagt es uns ständig, was wir in diesem und im künftigen Leben brauchen, gibt er uns. Und wenn er sagt, ich will dir alles schenken, dann meint er alles. So einfach. Im Originalton Bibel lautet das, ich bringe mal zwei Beispiele, eins am Ende von Römer 8, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und am Anfang des zweiten Petrusbriefes, erster Kapitel, vierter Vers ungefähr, das heißt es, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Alles geschenkt, alles gratis, was vom lateinischen gratia herkommt und Gnade bedeutet. Alles Gnade, alles gratis. Auf der Beziehungsebene, und eine andere Ebene gibt es bei Gott nicht, heißt das, alles aus Christus. Alles in ihm, alles mit Christus. Das ist das ganze Christenleben. Er macht es. Und deshalb lautet auch der Schlüsselsatz im Galaterbrief, der steht im 5. Kapitel gleich am Anfang, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft, das ist das Gesetz, auflegen. Dieser Hinweis des Paulus auf das Joch der Knechtschaft findet sich im 15. Kapitel der Apostelgeschichte, wo über die Versammlung der Ältesten und der Apostel in Jerusalem berichtet wird. Dort hatten gläubig gewordene Pharisäer, als sie von der Bekehrung der Nichtjuden hörten, gefordert, dass sie nun wörtlich das Gesetz des Mose zu halten haben. Und das löste eine lange und hitzige Auseinandersetzung aus, bis Petrus ein befreiendes Wort sprach. Es lautete: Warum versucht ihr denn nun Gott, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Und diese Wahrheit müssen sich heute auch jene Christen sagen lassen, die sich nicht auf Christus allein verlassen, sondern lieber sich auf der Gesetzesleiter von Sprosse zu Sprosse hangeln möchten, um ihre ganz persönliche Heiligung voranzubringen. Sie stürzen alle ab. Sie stürzen ab wie ihre Väter und Vorväter und Urgroßväter im Glauben. Denn Gott hat ihnen und uns nicht das Gesetz gegeben, damit wir ihm beweisen, was wir für tolle Kerle sind, sondern er hat uns das Gesetz gegeben, damit er uns beweist, was wir für hartnäckige Sünder sind. Und dass wir umso mehr sündigen, je mehr wir aus eigener Kraft das Gesetz meistern möchten. Die Bibel sagt uns, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, Römer 3. Und weiter, das Gesetz ist hinzugekommen, auf dass die Sünde noch mächtiger würde, Römer 5. Zum Glück geht es dann weiter in diesem Satz, wo aber die Sünde mächtiger geworden ist, da ist die Gnade noch mächtiger geworden. So ist Gott. Je bereitwilliger wir diese Realität wirken lassen und gelten lassen, umso befreiter und leichter und schöner wird unser Glaubensleben. Auch der Ex-Pharisäer Paulus musste diese Lektion lernen. Wir hörten das vorhin, Andreas hat es gelesen, welches Licht dem Gesetzeseifer endlich aufging, und zwar nach der Begegnung mit dem auferstandenen Christus, in der alle Selbstgerechtigkeit des Paulus zerbrochen ist. Er sagt da, wir haben es vorhin gehört, noch einmal in den Worten der Neuen Genfer Übersetzung: Ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Nur wer zu dieser ehrlichen Selbsteinschätzung kommt, kann auch dann mit Paulus die Freude teilen, die wir vorhin auch hörten, Anfang des 8. Kapitels des Römerbriefs. So gibt es nun keine Verdammnis mehr, kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind, die im Glauben eins mit ihm sind. Denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Christus Jesus zum Leben führt, hat dich vom Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Das ist die Summe des Galaterbriefes und des Römerbriefes und des ganzen Neuen Testaments. Ohne Christus haben wir nichts außer vergeblichem Abmühen und endloser Verzweiflung. Mit Christus haben wir alles, denn er ist die Gnade Gottes in Person. Aus Gnaden hat er uns erlöst, aus Gnaden schon vorher erwählt, aus Gnaden gerecht gesprochen, aus Gnaden geheiligt. Und aus Gnaden hat er uns Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben, an seiner göttlichen Natur. Noch einmal, das alles und ausschließlich in Jesus Christus. Also in der innigsten Gemeinschaft, die wir mit dem heiligen Gott haben können. Und nun kommt das Schönste. Gerade weil wir uns allein auf Jesus ausrichten, und allein in ihm die Liebe Gottes erfahren haben und genießen können. Deshalb gedeiht auch die Frucht des Heiligen Geistes in unserer persönlichen Armut. Das heißt, nun geschieht tatsächlich Gutes in unserem Leben. Gute Gedanken, gute Worte, gute Handlungen. Es ist das Wirken Gottes in unserer Schwachheit. Der Unterschied könnte also krasser nicht sein. Der gesetzliche Christ müht sich ab, um durch gute Werke Anerkennung bei Gott zu finden. Vergeblich. Der auf Christus und die Gnade Gottes allein vertrauende Mensch des Glaubens, der tut in der Kraft des Heiligen Geistes Gutes, weil er sich von Gott erlöst und geliebt weiß. Also empfängt er Liebe und gibt sie weiter. Also empfängt er Freude von Gott und teilt sie aus. Also lebt er im Frieden Christi und lässt andere daran teilhaben. So einfach. Genauso ist es mit der Güte und Treue und Geduld und Sanftmut, die wir alle miteinander von Natur aus nicht haben. Wir dürfen an dieser Fülle des Heiligen Geistes teilhaben und andere weil wir davon überlaufen, sofern wir damit überlaufen, und können andere daran damit beschenken. Luther hat dieses Wunder in dem feinen Satz zusammengefasst: Wir tun nicht gute Werke, um in den Himmel zu kommen, sondern weil wir im Glauben schon im Himmel sind, können wir wahrhaft gute Werke tun. Und Matthias Claudius, den ihr alle kennt, der sagt uns, wie unverkrampft unser Glaubensleben wird. Der Satz lautet: Tu das Gute vor dich hin und frag nicht, was es werden will. So, nach diesem Überblick muss ich doch noch eine kurze Betrachtung über den Anfang des Galaterbriefs bringen, weil das heute zur Predigt gehört, zum Predigtauftrag. Da heißt es in den Versen 3 und 4 des ersten Kapitels: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Von der Gnade und dem Frieden Gottes haben wir eben schon gehört, auch von dem befreienden Sühnetod Christi am Kreuz. Befreit, noch einmal, hat er uns aus der Verfügungsgewalt des Satans, befreit von der Tyrannei der Sünde und befreit aus dem Gefängnis des Gesetzes. Und nun lesen wir, dass er uns auch befreit von der korrumpierenden Macht der Welt. Und nun wird es für uns etwas komplizierter noch. Nein, es wird zum ersten Mal kompliziert. Denn wir sind, zumindest was unser altes, irreparables Wesen angeht, ein Teil der Welt. Es gibt ja Christen, die empören sich regelmäßig über die böse Welt. Und wer immer dazu neigt, sich dieser Empörung hinzugeben, sollte bedenken, dass die Welt so böse ist, weil sie die Summe der bösen Menschen abbildet. Also ihre Ichsucht, ihren Ehrgeiz, ihre Begierden, ihre Aggressionen, ihre Lügen, ihre Heuchelei und alle diese und weitere destruktive Wesenszüge finden wir in dir und in mir. Ja, das sind wir. Wir sind Teil davon. Wir sind Teil des Problems und alles andere als die geborenen Problemlöser. Und der erste Schritt zur Befreiung aus der Herrschsucht der Welt, hinter der ja der Verderber und Lügner sich versteckt, der Satan, der erste Schritt zur Befreiung ist das Eingeständnis, dass wir das nicht schaffen. Das gilt ja, wir haben es vorhin gehört, für alle Anforderungen, die Gott stellt. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Aber einer hat es geschafft. Er, der sündlose Sohn Gottes, hat unsere Schwachheit, unsere Schuld, unser tödliches Versagen auf sich genommen und an seinem Leib auf das Kreuz hinaufgetragen. Und indem Jesus sich derart mit uns, mit dir und mir, mit dem Sünder eins gemacht hat, gilt unser altes Wesen vor Gott als mitgekreuzigt, abgetan. An diese göttliche Heils- und Rechtsordnung müssen wir uns unbedingt gewöhnen, damit wir uns nicht auf falsche und verbissene und vergebliche Weise in den Kampf stürzen. Denn der ist ja schon entschieden. Uns, den Erlösten, den Befreiten, bleibt nur, uns dankbar und immer wieder bewusst an den Sieger von Golgatha zu hängen. Nur noch er ist maßgebend. Nicht das Gesetz, nicht ich, nicht die Welt, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist die neue Dimension von Leben. Paulus weist die Galater zweimal ausdrücklich auf diesen Qualitätssprung hin. Beim ersten Mal stellt er klar, dass wir, Zitat, dem Gesetz gegenüber gestorben sind, um von jetzt an für Gott zu leben. Deshalb jubelt er geradezu, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Halleluja, das ist sein Jubelruf. So steht es am Ende des zweiten Kapitels im Galaterbrief. Am Ende des sechsten Kapitels, wir sind gleich am Ende auch der ganzen Predigt, aber das müssen wir uns anhören, am Ende des sechsten Kapitels steht, dass wir nach dem gleichen Prinzip aus dem Klammergriff dieser untergehenden Welt befreit werden. Es geschieht natürlich wiederum nur im Glauben und nun erneut, wie schon beim Gesetz, durch unsere Konzentration auf die eine grundlegende Tatsache, dass unser altes Leben mit Christus gekreuzigt ist. Wir sind mit ihm in seinem Tod verbunden. Also sind wir auch mit dem Auferstandenen verwachsen, heute und in Ewigkeit. Ihm gehören wir also für immer. Somit gehören wir nicht mehr uns und wir gehören nicht der Welt. Wir leben in der Welt, wir haben es eben im Gesang gehört, diesem wunderbaren Lied. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Wir bedienen uns sogar der Welt und all der nützlichen Dinge, aber wir verfallen der Welt nicht mehr. Denn alles, was von Gott geboren ist, sagt die Bibel, das überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So steht es im 1. Johannesbrief, 5. Kapitel. Von Gott geboren sind all jene, deren altes Leben mit dem Gekreuzigten ins Grab gesunken ist. Und alle, die diese Gewissheit haben, haben Grund, sich zu rühmen, aber nun nicht sich selber, sondern allein Gottes. Dieses Rühmen steht uns allen zu, wenn wir allein auf Christus Jesus vertrauen. Es ist das einzige Rühmen, das wirklich aus Gottes Herzen und unserem Herzen dann hoffentlich auch entspringt. Und im Blick auf diese gegenwärtige Welt, nun bin ich ganz am Ende, die uns an sich binden will, dürfen wir uns wiederum rühmen und wiederum mit Paulus jubeln, es sei fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. So sieht befreites Leben aus. So, und nun bete ich noch ein Gebet von einem Mann, der vor über 300 Jahren befreit wurde, ein großer Geist, der meistgelesene Schriftsteller der damaligen Zeit und ein einfältiger, schlichter Gläubiger, Christian Fürchtegott Gellert. Goethe saß in seinen Vorlesungen und hat aber später gesagt, von dem Kreuz will ich nichts wissen. Gellert hat gebetet, seh ich dein Kreuz, den Klugen dieser Erden ein Ärgernis und eine Torheit werden, so sei es doch mir, trotz allen frechen Spottes, die Weisheit Gottes. Es schlägt den Stolz und mein Verdienst danieder. Es stürzt mich tief und es erhebt mich wieder. Lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde. Da du, Herr Jesus, dich selbst für mich dahingegeben, wie könnte ich noch nach meinem Willen leben und nicht viel mehr, weil ich dir angehöre, zu deiner Ehre. Amen.